Die Presse.
Ein früherer syrischer Brigadegeneral und ein ehemaliger hoher syrischer Kripo-Beamte stehen dieser Tage in Wien vor Gericht. Der Vorwurf: Folter und Misshandlungen. Die Erwartungen an den historischen Strafprozess sind hoch, gilt er doch für manche als die Aufarbeitung der verbrecherischen Maßnahmen des Assad-Regimes. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Mit meinem Kollegen Manfred See aus dem Chronikressort der Presse habe ich in dieser Folge über die rechtlichen und politischen Dimensionen des aufsehenerregenden Prozesses gesprochen. Hallo Manfred.
Servus Christine, danke für die Einladung.
Manfred, in Wien hat dieser Tage ein aufsehenerregender Prozess begonnen. Nicht Verbrechen, die in Österreich begangen worden sind, werden da verhandelt, sondern Verbrechen des Assad-Regimes in Syrien. Zwei Männer stehen vor Gericht. Einer wird von Medien sogar als Foltergeneral bezeichnet. Wer sind die beiden genau und was weiß man von ihrer Vergangenheit?
Ja, also der sogenannte Foltergeneralprozess hat begonnen, wobei man natürlich vorsichtig sein muss mit dieser Bezeichnung. Folter ist ein Straftatbestand und natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Es handelt sich um zwei Männer aus Syrien. Da gibt es einmal den Khalid A. Punkt, kürzen wir ihn ab. Das war ein hoher Militär, hat die Militärakademie in Syrien abgeschlossen, hat dann auch noch Rechtswissenschaften studiert und ging dann zum syrischen Geheimdienst. Dazu muss man sagen, es gab in Syrien unter dem Assad-Regime 4 Geheimdienste und der nunmehrige Erstangeklagte, Khalid A., war ein hoher Beamter in einem der 4 Geheimdienste. Dieser Dienst nannte sich Allgemeiner Geheimdienst. Der Zweitangeklagte, Musab A., kürzen wir auch hier wieder ab, war ein hoher Kriminalbeamter. Er war bei der Kriminalpolizei, hat ebenso wie der Erstangeklagte ein abgeschlossenes Jus-Studium und war eben als Kripo-Beamter ebenfalls in Syrien tätig. Beiden Männern, der Erstangeklagte, also der Brigadegeneral, das war sein Dienstrang, ist 63 Jahre alt, der Zweitangeklagte, der hohe Kripo-Beamte, ist 54 Jahre alt. Und diesen beiden Männern wird jetzt eine ganze Liste, gegen die wird eine ganze Liste an Vorwürfen erhoben, nämlich unter anderem Körperverletzung, schwere Körperverletzung, schwere Nötigung, auch geschlechtliche Nötigung. Und dem General, wenn wir ihn so nennen, wird überdies Folter vorgeworfen.
Folter, ein zentraler Vorwurf, über den man bei uns nicht so oft berichtet, einfach weil es nicht so oft passiert. Was weiß man denn im Detail über die Vorwürfe?
Ja, wie mit politischen Gefangenen umgegangen wurde, also mit Zivilisten vielfach, ist einigermaßen entsetzlich und verstößt also gegen so ziemlich jedes Menschenrecht. Die Leute wurden geschlagen, sie wurden misshandelt, sie wurden mit Elektroschockgeräten gequält. Sie wurden zum Teil mit heißem und kaltem Wasser übergossen und es sollen auch mittelalterlich anmutende Foltergeräte verwendet worden sein, etwa Gestelle aus Brettern, in die man also die Leute so eingespannt und eingezwängt hat, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten und große Schmerzen erlitten haben.
Und waren die Angeklagten in diese Tätigkeiten involviert?
Wohl kaum, vielleicht in Einzelfällen, so ist es der Anklageschrift zu entnehmen. Der Vorwurf war, die Angeklagten haben nichts dagegen unternommen, haben das System sozusagen gestützt, haben diese Misshandlungen geduldet und nur so konnte es überhaupt zu derartigen Misshandlungen kommen.
Wie hat es die beiden Männer eigentlich nach Österreich verschlagen? Also wieso sind die überhaupt hier?
Ja, weil in Syrien um die Jahre 2010, 2011, 2012, 2013 sich Protestbewegungen gegen das Assad-Regime gebildet haben. Und diese beiden Männer waren ja doch Vertreter des Regimes. Denen wurde sozusagen der Boden zu heiß und sie haben sich dann abgesetzt. Der Erstangeklagte hat sich zunächst, teilweise so wird erzählt, sogar zu Fuß Und alleine ohne Familie in die Türkei durchgeschlagen, ist dann über Jordanien letztlich nach Frankreich gekommen, hat dort um Asyl angesucht. Und die französischen Behörden haben dieses Asylansuchen zurückgewiesen, weil sie ja Informationen über seine Vergangenheit hatten. Dann kam es zu einer bizarren Episode. Der israelische Auslandsgeheimdienst, der Mossad, war interessiert an diesem General, wollte diesen General abschöpfen, sozusagen Informationen gewinnen und hat Österreich gebeten, den österreichischen Staatsschutz gebeten, ob man nicht eine Operation durchführen könne. Der österreichische Staatsschutz hat gemeint, gut, soll uns recht sein. Es gab die Operation White Milk. Die hat darin bestanden, dass man den General von Frankreich nach Österreich geschleust hat, ihn in ein Asylverfahren buxiert hat und ihm einen Asyltitel zukommen ließ. Jetzt wirst du mich fragen, warum spielt Österreich da mit? Warum holt man sich so jemanden ins Land? Offenbar wollte man einfach dem Mossad gefallen und nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere, hätte man dann möglicherweise einen Gefallen gut gehabt in der Zukunft. Vielleicht noch ganz kurz zum zweiten Angeklagten. Auch dieser Mann hat sich 2013 mit Hilfe von Schleppern in die Türkei durchgeschlagen, landete dann in Griechenland, Italien und letztlich in Österreich. Angeblich, so erzählt er, soll die Terrororganisation Islamischer Staat ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt haben und er sah sich gezwungen zu fliehen. Und man muss ja auch sagen, dass, wenn ich noch mal kurz zurückgreifen darf, diese Protestbewegungen, die dann unterstützt wurden von der Freien Syrischen Armee, haben sich ja nicht entwickeln können, weil Raqqa, dort wo sich das alles abgespielt hat, im nordsyrischen Raqqa, im Laufe der Zeit zur Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat geworden ist. Und dann haben also noch grausamere und schrecklichere Methoden Einzug gehalten.
Jetzt ist es nicht besonders erstaunlich, dass sich die beiden Angeklagten vor Gericht behaupten müssen, wohl aber, dass das hier bei uns in Österreich passiert. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass so ein Prozess, so eine Aufarbeitung jetzt gerade in Wien stattfindet?
Ja, was tut jetzt die österreichische Gerichtsbarkeit? Warum müssen jetzt diese beiden Männer aus Syrien hier vor Gericht gestellt werden? Das ist aber leicht erklärt. Eigentlich wäre das meiner Meinung nach ein typischer Kriegsverbrecherprozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Nun ist aber Syrien kein Vertragsstaat des Internationalen Gerichtshofes. Und nun bleibt den nationalen Staaten, den einzelnen Staaten, nichts anderes übrig, als solche Leute dann eben auf nationalstaatlicher Ebene vor Gericht zu stellen.
Und nach welchem Recht wird da dann beispielsweise ein eventuelles Strafausmaß verhandelt? Wie genau funktioniert das?
Da gilt österreichisches Strafrecht und die genannten Delikte, die den Herren zur Last gelegt werden. Das am häufigsten herangezogene Delikt ist schwere Körperverletzung. Es geht ja um die Misshandlung und die Verletzung und das Quälen und das Foltern von Gefangenen und diese Delikte haben einen gewissen Strafrahmen. Wie gesagt, es wird österreichisches Recht herangezogen und im konkreten Fall droht beiden Männern eine Freiheitsstrafe im Ausmaß von bis zu 10 Jahren.
Mhm. Welchen Standpunkt nimmt denn die Verteidigung ein?
Die Verteidigung macht meiner Meinung nach das, was eine gute Verteidigung tun muss. Sie sagt, man spürt schon das Bedürfnis der Öffentlichkeit und auch der Prozessöffentlichkeit, das Assad-Regime an den Pranger zu stellen, beziehungsweise so eine Art Abrechnung mit einem despotischen, grausamen Regime vorzunehmen. Nur so die Verteidigung, das gibt der Prozess ganz sicher nicht her. Assad sitzt irgendwo in Moskau oder einem Vorort von Moskau und wohl nicht in einem kleinen Schrebergartenhäuschen, sondern eher in einer großen Villa. Und da sind jetzt zwei Männer, denen konkrete Misshandlungsvorwürfe gemacht werden. Also müsse man, so die Verteidigung, jeden einzelnen misshandelten Gefangenen in den Zeugenstand laden. Die Opfer sind ja sozusagen weltweit verstreut. Einige sind wieder nach Syrien zurückgekehrt, andere sind geflohen, sind immer noch im Ausland. Also man müsse also jeden einzelnen der 21 Gefangenen, die in der Anklage aufgelistet werden, in den Zeugenstand, in den Wiener Gerichts, in das Straflandesgericht Wien laden und sie dann im Zeugenstand vernehmen. Und nur so könne man jeden einzelnen Vorwurf entweder erhärten oder entkräften. Das ist so die Linie der Verteidigung.
Mhm. Jetzt sind ja insgesamt 13 Prozesstage geplant, unter anderem eben auch Aussagen von Zeugen und Opfern. Das ist wahrscheinlich eine ordentliche Herausforderung, nicht zuletzt logistisch wegen der internationalen Komponente, das alles durchzuführen.
Ja, auf jeden Fall. Das Gericht hat sich anfänglich noch der Illusion hingegeben, man könne Zeugeneinvernahmen per Videokonferenz durchführen, wie das durchaus üblich ist, auch bei anderen Strafverfahren. Aber die Verteidigung besteht darauf, diese Leute, also die Opfer, die ehemaligen Gefangenen, persönlich zu hören. Und man muss ja sagen, es gilt der Unmittelbarkeitsgrundsatz, dann ist wohl diesen Anträgen der Verteidigung stattzugeben. Wie einfach es ist, ehemalige Opfer hier nach Wien zu bekommen, wird man sehen. Und im Übrigen braucht es natürlich auch Beweise für die Misshandlungen. Zeugenaussagen sind vor diesem Hintergrund natürlich enorm wichtig. Dokumentationen in Form von Bildmaterial scheint es kaum zu geben.
Jetzt ist es der erste oder einer der ersten Prozesse dieser Art seit dem Ende des Assad-Regimes. Und du hast das auch vorhin schon angesprochen, für viele Menschen wohl auch sowas wie ein erster Schritt in Richtung Aufarbeitung, was da alles geschehen ist. Also ist diese Dimension während des Prozesses spürbar?
Ja, sie ist durchaus spürbar. Es gibt internationale Beobachter, es gibt Vertreter von NGOs, die den Prozess genau beobachten. Es waren auch NGOs, die der Justiz mit Dokumentationen, mit Beweissammlungen, mit Informationssammlungen geholfen haben. Und übrigens, auch die Vereinten Nationen haben so eine Art Archiv angelegt, was die Gräueltaten in Syrien betrifft. Aus diesem Archiv können auch Nationalstaaten schöpfen, eben dann, wenn sie Material für Strafverfahren brauchen.
Mhm. Zeigt sich das auch am öffentlichen Interesse? Also es gibt ja auch eine große syrische Community in Österreich und ich nehme an, auch internationale Medien werden da den Prozess genauer verfolgen.
Das schon, nur so ein ganz riesiges, überbordendes Interesse konnte ich jetzt nicht feststellen. Gestern war der erste Verhandlungstag in einem großen Saal, der, soweit ich weiß, 83 Sitzplätze im Zuschauerraum hat. Der Verhandlungssaal war gut gefüllt, es war lebendiges Interesse zu spüren, aber es war jetzt auch nicht überbordend, dass sozusagen die Leute sich angestellt haben und dann also einige versucht haben, noch verzweifelt in den Saal zu kommen und der war aber so überfüllt, dass es nicht mehr ging. So war es nicht.
Mhm. Abschließend, sollte es zu einer Verurteilung kommen, wird dann nach österreichischem Strafrecht, wird dann auch die Strafe in Österreich abgesessen?
Ja, die ist in Österreich zu vollziehen. Es ist ja auch derzeit schwer vorstellbar, jemanden nach Syrien, also in sein Heimatland, abzuschieben. Prinzipiell gibt es schon das Modell, dass man rechtskräftig verurteilte Personen zur Strafverbüßung in deren Heimatland abschiebt. Bei Syrien, bei dieser unsicheren Gemengelage, unsicheren Menschenrechtslage, die derzeit herrscht, ist das nahezu undenkbar. Und vor allem, man müsste ja dann auch wissen, sollten die beiden Männer verurteilt werden und sollten diese Strafen rechtskräftig werden, wie die Lage in Syrien dann aussieht. Also aus heutiger Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine Abschiebung möglich ist.
Manfred, vielen Dank.
Gerne.
Den ganzen Juni hindurch wird in der Causa verhandelt. Man darf sich also auf einen längeren Prozess einstellen. Einen Bericht vom ersten Verhandlungstag zum Nachlesen finden Sie in den Shownotes. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis morgen.